Willkommen zurück bei Feierchance nach dieser kurzen Pause. Wie immer, wenn ihr Fragen, Wünsche, Memes, Anmerkungen habt, dann postet diese doch gerne auf Mastodon mit dem Hashtag Chance23. Chance23 ist auch der Name des IRC-Kanals auf irc.hackint.org, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Wir haben ein Public Viewing im Aquarium im Jitsi. Der Link dazu ist wie immer in unserem Infobeamer zu finden. Des Weiteren haben wir unseren Stream auf drei Plattformen: auf YouTube mit dem Namen Firechance, auf Twitch ebenfalls mit dem Namen Firechance oder auf streaming.media.ccc.de ebenfalls mit dem Namen Firechance dort zu finden. YouTube und Twitch haben jeweils einen Live-Chat, in dem ihr eure Fragen stellen könnt oder stellt sie einfach auf Mastodon oder im IRC. So, ich habe hier mit mir Lea Rain. Lea Rain hält heute einen Talk mit dem Namen Ah, mein regulärer Ausdruck ist böse. Lea macht was mit IT, ist professionelle Pinguinstreichlerin, aka Surprise Linux Admine, mag Koffein und ist hin und wieder anzutreffen in der Binary Kitchen Regensburg. Sie gibt uns eine kurze Einführung in reguläre Ausdrücke, das Konzept eines regulären Ausdrucks und deren Verwendung, bis hin zum Ausnutzen bestimmter Kombinationen von regulären Ausdrücken als Payload für einen Regular Expression Denial of Service, einen RDoS-Angriff.
Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Talk. Ah, mein regulärer Ausdruck ist böse. Ich bin Lea und wir sind hier bei Firechance 23. Ich würde sehr gerne sagen, dass das alles live aufgenommen ist und ihr sehr zahlreich erschienen seid, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute von euch hier gerade zuschauen, weil das hier ein Pre-Recording ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber leider gab es so ein paar, ja, Issues bei Firechunks, sodass die Talks jetzt pre-recorded sind, aber uns dennoch ermöglicht wurden, diese Talks zu halten, worüber ich sehr dankbar bin. An der Stelle ein großes Danke an Tanja, die das möglich macht, dass ich hier meinen Talk halten kann, in einer pre-recorded Version und die Talks gerettet wurden. Das wollte ich einfach nur noch mal am Anfang als Dankeschön dalassen, und mich bedanken, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, den Talk hier pre-recorded einzureichen. Das Motto ist Try this at home. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so sehr at home trye, aber here we are. Genau. Lass uns auch schon mal gleich kurz loslegen mit einer kurzen Einführung, was wir heute eigentlich so besprechen werden oder über was ich heute sprechen werde. Erst einmal gibt es eine kurze Einführung in mich, in meine Person und Motivation. Dann müssen wir über theoretische Informatik sprechen. Ich werde mich bemühen, dass ja, so verständlich wie möglich zu machen. Ansonsten gibt es auch noch, wenn wir dann live sind und dieser Talk hier ausgestrahlt wird, die Möglichkeit für Fragen. Denn wir brauchen theoretische Informatik, um reguläre Ausdrücke zu verstehen. Und das führt uns dann zu dem eigentlichen Thema der Regular Expression Denial of Service, über die wir heute sprechen werden. Und was das mit regulären Ausdrücken zu tun hat, was der Name eben schon sagt. Wir fangen, wie gesagt, an mit einer kurzen Einführung und zwar: Hi, ich bin Lea. Wir sind hier bei den Firechunks. Mein Homespace und meine Hometown ist Regensburg. Da bin ich in der Binary Kitchen aktiv. Ich habe Spaß am Gerät und bin ITlerin und hacke manchmal so ein paar Dinge kaputt. Aber meistens nur mit einem Verständnis. Ich studiere Informatik im Master und betreibe nebenbei so ein bisschen IT Security Consulting und Penetration Testing. Und abgesehen davon mag ich Gnus, Pinguine, Tastaturen und Herzen. Das bedeutet im Endeffekt GNU Linux, freie Software, ist was Tolles. Das hier wird auch gerade mit freier Software auf einem Linux-System aufgenommen. Ich bin ein großer Linux-Fan und ja, das ist mir wichtig. So zu meinem Hintergrund. Hier seht ihr mich auch fröhlich am Hacken. Und das bin ich und ich bin froh, dass ich euch ja heute so ein kleines bisschen einen Einblick in das geben kann, was ich so tue, auch wenn ich jetzt nicht täglich Systeme mit Regular Expression Denial of Service zerlege. Wir fangen ein bisschen an mit IT-Sicherheit. Was wollen wir damit eigentlich erreichen? Wir wollen Informationen, Datensysteme, Infrastruktur, alles, was irgendwie mit dem Gerät zu tun hat, schützen. Und zwar gibt es da was, was sich CIA-Trite nennt. Da definieren wir quasi Schutzziele, was wir mit der IT-Sicherheit schützen wollen. Und das ist einmal Confidentiality, Integrity und Availability. Je nach Anwendungsfall kann man noch ein bisschen mehr definieren. Dann kommt da sowas rein wie Authorization and Authentication. Je nach Anwendungsfall. Aber um das jetzt erstmal zu verstehen, was die CIA Triad ist, wir haben Confidentiality oder auch Vertraulichkeit. Das heißt, Daten und Anwendungen sind insofern geschützt, dass der lesende Zugriff nur durch einen definierten Personenkreis, aka autorisierte Entitäten, erfolgen kann. Integrity oder Integrität geht in dieselbe Richtung, nur dass wir hier über den schreibenden Zugriff reden. Und the most pressing point today ist Availability, Verfügbarkeit, dass Datenservices und Infrastruktur ohne Einschränkungen nutzbar sind. Das ohne Einschränkungen bezieht sich hier auch auf einen vorher definierten Personenkreis, also es ist jetzt nicht zum Beispiel gemeint, dass einfach jeder jeden Service einfach ja, verwenden kann. Und letzterer Punkt ist eigentlich auch der Punkt, in den wir heute reingehen. Denn bei einem Denial of Service, wie auch der Name Regular Expression Denial of Service schon sagt, haben wir eine Einschränkung der Verfügbarkeit eines Systems, einer Infrastruktur oder einer Anwendung. Und das kann entweder absichtlich als Angriff passieren oder unabsichtlich als Ressourcenüberlastung. Das ist dann übrigens der Punkt, an dem IT-Security eben nicht nur der Schutz vor Hackern ist, sondern auch der Schutz vor zu vielen Nutzenden oder der Schutz ja, von ein bisschen nicht skalierbaren gebauten Systemen. Genau, und die Idee, wenn man es tatsächlich als Angriff verwendet, ist, dass wir einen Teil des Systems finden, der quasi der schwächste Punkt ist, und diesen ausnutzen. Und das kann im heutigen Fall die Validierung von regulären Ausdrücken sein. Die Konsequenzen, das System fällt aus, was nicht schön ist. Je nachdem, wie das System programmiert ist oder entwickelt ist, kommt es zu einer Einschränkung der weiteren Schutzziele wie Confidentiality oder Integrity. Das berühmte Beispiel hier ist quasi eine Datenbank bzw. eine Webseite wird angegriffen, es kommt zu einem Ausfall und es ist ein Debug-Modus eingeschaltet und dieser Debug-Modus sorgt dafür, dass quasi die Log-Meldungen ungefiltert auf die Webseite in das User-Interface gegeben werden. Und da ist dann unter Umständen auch schon die Vertraulichkeit des jeweiligen Services eingeschränkt. Im besten Fall wäre das, also im besten Fall für einen Angriff wäre das hier zum Beispiel, dass wir einen Regular Expression Denial of Service haben und dadurch dafür sorgen, dass wir ja eine Fehlermeldung irgendwie erzwingen, neben ja, dem eigentlichen Systemausfall und dadurch weitere Informationen gewinnen. Aber eigentlich wollen wir bei einem klassischen Denial of Service erstmal dafür sorgen, dass wir einen Systemausfall haben. Bevor wir allerdings damit anfangen, wie wir Systeme zum Ausfallen bringen oder wie wir vielleicht Systeme so sicher entwickeln, dass wir sie nicht zum Ausfallen bringen, gehen wir ein bisschen in die theoretische Informatik und reguläre Ausdrücke. Wie gesagt, an der Stelle dann gerne später ein paar Fragen stellen. Ich habe in den Referenzen, die dann auch kommen werden, ein Skript drin aus meiner theoretischen Informatikvorlesung. Ist zum Glück alles frei verfügbar, in das man auch sehr gerne reinschauen kann, darf und soll, wenn man sich tiefer dafür interessiert. Fangen wir aber erstmal an mit formalen Sprachen und Grammatiken. Formale Sprachen sind erstmal eine Menge aus definierten Zeichenketten, das, was wir Wörter nennen, eines definierten Alphabets. Ein definiertes Alphabet bedeutet, dass wir Symbole haben, die wir für eine Sprache verwenden können. Dazu haben wir dann auch eine formale Grammatik, die quasi ja, die Anwendung von formalen Sprachen ist, die besteht aus Syntax und Produktionsregeln. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben auf der linken Seite etwas, was in eine rechte Seite umgewandelt wird. Also wir haben eine vorgegebene Grammatik und mit dieser vorgegebenen Grammatik haben wir eine Produktionsregel und diese Produktionsregel sagt, wir können aus A B machen. Es kommen auch noch Beispiele, die das dann ein bisschen verständlicher machen. Wenn man es jetzt formalisiert will, ich habe an der Stelle die mathematischen Symbole so ein bisschen weggelassen, dann haben wir eine Grammatik, die besteht aus einer endlichen Variablenmenge, die sogenannten Nicht-Terminal-Symbole. Das bedeutet im Endeffekt, da können wir gewisse, ja, aus diesen Nicht-Terminal-Symbolen können wir quasi eine entsprechende Entwicklung machen mit einem endlichen Terminalalphabet, also quasi das, was am Ende dastehen soll, vereinfacht gesagt. Wir haben eine endliche Menge an Produktionsregeln, also so wie A wird in B überführt. Und wir haben ein Startsymbol, mit dem wir anfangen. Das wird häufig S genannt, kann aber ja frei gewählt werden aus dieser vorher definierten endlichen Variablenmenge. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen mathematisch und weird an, aber es ist quasi diese formalisierte Variante. Wir haben jetzt ein paar Beispiele. Anmerkung an der Stelle, wenn ich normalerweise eine formale Grammatik definieren würde, müsste ich vorher auch auf jeden Fall nochmal alle Produktionsregeln definieren, mein ganzes Alphabet definieren etc. pp. Das habe ich an der Stelle weggelassen, sodass wir hier keine vollständige formale Angabe haben, aber was mir hier wichtig war, dass wir eine verständliche Angabe haben. Und zwar ist das erste Beispiel, ja, Sprache. Wir haben einen Satz. Dieser Satz besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Und hier ist das Beispiel, Plohey mag Weihnachtskekse. Wenn man an der Stelle noch weitergehen wollen würde, könnte man aus Weihnachtskekse auch ein Nicht-Terminalsymbol machen und als Terminalsymbol Spekulatius oder Lebkuchen nehmen. Was dann tatsächlich ja ein bisschen näher am Gerät ist, sind Programmiersprachen. Wir haben zum Beispiel einen Funktionsaufruf, hier habe ich jetzt mal die Sprache C als Beispiel genommen, die einer bestimmten Syntax folgt. Und zwar haben wir einen Funktionsnamen, dann haben wir Klammer auf, dann haben wir die entsprechenden Parameter, der die Funktion aufgerufen wird, dann haben wir eine Klammer zu und dann haben wir ein Semikolon. Das können wir auch umwandeln in ja, printf Hello Fire Chunks. Insofern Hello Fire Chunks. Oder ein Beispiel, was ja vielleicht auch anschaulich sein soll. Wir haben Kleidung. Kleidung besteht aus einem Oberteil und einem Unterteil und das können wir immer weiter aufspalten quasi. Bis wir dann entsprechend bei unseren Terminalsymbolen angelangt sind. Das sind wir hier zum Beispiel nicht. Aber wie gesagt, das ist einfach die Idee, das so ein bisschen verständlicher und greifbarer zu machen. So, wir haben Grammatiken. Die Grammatiken können wir unterteilen. Da gibt es so eine sogenannte Chomsky-Hierarchie, die Grammatiken in Komplexitätsklassen bzw. in verschiedene Typen einteilt, die eine unterschiedliche Komplexität haben. Es kommen jetzt ein paar Begriffe, die ja, sind im Grunde so ein bisschen Hintergrund, kann man nachlesen. Ich versuche hier, sie so kurz wie möglich zu erklären, aber dennoch verständlich zu erklären. Bei sogenannten Phrasenstrukturgrammatiken haben wir keine weiteren Einschränkungen und bei unseren Produktionsregeln ist es egal, wie lange unsere linke und unsere rechte Seite ist. Also vielleicht nochmal kurz zu den Produktionsregeln, nochmal kurz zurückgehen. Hier haben wir jetzt beim Teil, bei dem ersten Beispiel, Sprache besteht aus einem Satz und das wird umgewandelt in ein Subjekt, Prädikat und Objekt. Die linke Seite ist Satz, die rechte Seite ist Subjekt, Prädikat, Objekt. Und da ist die Idee, beides kann beliebig lang sein. Es gibt in dem Sinne keine Einschränkungen bei einer Phrasenstrukturgrammatik. Dann haben wir Typ 1, das sind die kontextsensitiven Grammatiken. Da ist die linke Seite einer Produktionsregel gleich oder kürzer als die rechte Seite. Dann sind wir kontextfrei. Die linke Seite muss ein Nicht-Terminalsymbol sein. Bei den davor kann ich das quasi so machen, wie ich lustig bin und so ja, stapeln, wie ich lustig bin und mir allerlei lustigen Produktionsregeln ausdenken. Und dann sind wir beim ja, heutigen Fall angekommen, bei den regulären Grammatiken. Die rechte Seite besteht da aus einem Terminalsymbol mit maximal einem Nicht-Terminalsymbol auf der rechten Seite, um unsere Produktionsregeln entsprechend zu entwickeln. Das ja, schränkt es alles so ein bisschen ein und macht es weniger komplex. Und das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen das, was wir erreichen wollen. Denn je weniger komplex etwas ist, desto einfacher ist es verständlich und umso einfacher können wir ja, damit umgehen. Und entsprechend einfach können wir das auch mit weiteren Strukturen abbilden. Also das ist eigentlich auch so ein generelles Ding, was mir wichtig ist. Je weniger komplex etwas ist, desto besser ist es eigentlich. Und hier gibt es auch noch einen Brain-Teaser und Homework für all diejenigen, die noch ein bisschen weiter über Sprachen und Chomsky-Hierarchie nachdenken wollen. Wo finden wir denn unsere natürliche Sprache, die wir sprechen in der Chomsky-Hierarchie? Ich bin, ja, wenn ihr darüber auch im Q&A reden wollt, gerne. Ansonsten einfach gerne als, ja, kleine Hausaufgabe mitnehmen. Ich sagte eben schon, wir können Sprachen bzw. eher die Grammatiken als etwas darstellen und die Darstellung von regulären Sprachen funktioniert mit sogenannten endlichen Automaten. Dadurch laufen wir eine Eingabe und haben für diese Eingabe definierte Zustände und ein Akzeptanzkriterium. Das wird gleich hoffentlich auch noch klarer werden, wenn ich ein Beispiel bringe. Aber erst einmal die formalisierte Darstellung. Wir haben einen Automaten, einen endlichen Automaten, der hat eine endliche Menge an Zuständen, ein endliches Alphabet. Wir haben eine Übergangsfunktion zur Beschreibung der Zustandsübergänge, vielleicht auch da ganz kurz an die Produktionsregeln und die Grammatik denken, und der nötigen Eingabe. Wir haben einen Startzustand und eine Menge der zu akzeptierenden Endzustände, mit dem wir quasi sagen, das Wort wird akzeptiert oder das Wort wird nicht akzeptiert. Damit können wir entscheiden, ob ein Wort zu einer Sprache gehört oder nicht. Hier ein einfaches Beispiel, nämlich die Parität. Wir haben unseren Startzustand, das ist hier Q0. Die Zustände werden meistens immer mit Q eine Zahl und dann eine beliebige Zahl bezeichnet. Meistens einfach durchnummeriert, von 0 beginnt. Und wir haben Q1. Q1 ist unser Endzustand. Deshalb ist der hier so ein bisschen dicker und das ist unser akzeptierter Endzustand. Wenn wir da jetzt quasi reingehen und mit einer 0 starten, dann bleiben wir in Q0. Wenn wir eine 1 eingeben, dann gehen wir in Q1. Wenn wir in Q1 dann nochmal eine 1 eingeben, dann bleiben wir in Q1. Und mit 0 kommen wir zurück zu Q0. Und hier werden binäre Zahlen, die ungerade sind, von unserem Automaten akzeptiert. So, das Ganze können wir aber auch nicht deterministisch machen. Also nochmal zurück zu diesem Automaten hier. Der hat für jeden Zustand genau eine definierte Funktion, was hier passiert. Bei nicht deterministischen endlichen Automaten sieht das ein bisschen anders aus. Nicht-Determinismus heißt nämlich, dass wir mehrere mögliche Wege haben. Das ist beispielsweise wichtig für Veroderungen. Und bei diesem Automaten hier, der hier als Beispiel ist, da werden Strings mit 010 oder 101 akzeptiert. Also wir können beispielsweise für eine 0 weiter zu, wenn wir im Startzustand Q0 sind, können wir für eine 0 nochmal zu Q0 gehen oder eben zu Q1. Das kann, wenn man es programmiert, beispielsweise durch Parallelität umgesetzt werden. Ist in dem Falle aber ein entsprechendes theoretisches Konstrukt der Nichtdeterminismus. Das hier ist jetzt ein weiteres Beispiel, was ich mitgebracht habe für FSXX. Vielleicht ganz kurz dazu, FS steht hier für Fire Chunks und dahinter hätte ich gerne irgendeine beliebige Zahl gehabt, zum Beispiel Fire Chunks 23. Wir starten quasi in Q0 und für alles, was nicht ein F ist, bleiben wir in unserem Startzustand. Für ein F gehen wir dann weiter, damit wir unser F haben. Wenn dann kein S kommt, dann gehen wir quasi wieder zurück und starten das Spiel von vorne. Nach einem S überprüfen wir das Ganze, ob da eine 0 oder ob da Zahlen von 0 bis 9 drin sind. Wenn das so ist, dann gehen wir weiter. Und wenn das entsprechend dann nochmal der Fall ist, dann gehen wir weiter in Q4, das ist unser akzeptierter Endzustand und dann ist uns im Grunde genommen egal, was dahinter kommt. Dementsprechend suchen wir hier einfach nur ein Wort, das F ist und dann zwei beliebige Zahlen enthält, dürfen dann natürlich auch 3 werden, weil es hier nicht weiter spezifiziert ist, aber das wäre quasi der entsprechende Automat dazu. So, jetzt ist die Frage, warum mache ich das? Weil wir dadurch eigentlich schon einen regulären Ausdruck haben. Und so kommen wir quasi von der theoretischen Informatik in unsere regulären Ausdrücke rein, die definiert werden durch reguläre Sprache, Grammatik und endliche Automaten. So. Und ein regulärer Ausdruck ist eine Zeichenkette zur Beschreibung von Mengen von Zeichenketten. Also wir haben quasi eine Definition an Zeichenkette, mit der wir überprüfen können, ob eine andere Zeichenkette Teil dieser regulären Sprache ist. Und dafür haben wir ein paar bestimmte syntaktische Regeln, wie wir reguläre Ausdrücke darstellen wollen oder können. Wir haben quasi beliebige Symbole, die wir beliebig aneinander reihen können, wie hier zum Beispiel das FS und dann zwei Zahlen. Wir können eine Auswahl machen oder entsprechende Veroderungen. Also wir können beispielsweise festlegen, dass statt dem F auch ein G dastehen darf. Wir können eine Sternoperation verwenden als Wildcard. Das ist quasi, das habe ich hier quasi gemacht, mit davor darf alles beliebig kommen, danach darf alles beliebig kommen. Wir können aber auch bestimmte Symbole ausschließen und natürlich können wir das alles auch entsprechend lustig gruppieren, wie wir wollen. Und hier hätten wir entsprechend auch den regulären Ausdruck zum vorherigen Automaten. Je nachdem, wie ihr das implementiert oder mit welcher Sprache ihr das implementiert, kann das ein bisschen anders aussehen. Es kommt auf die jeweilige RegEx-Engine und Syntax an. Aber das ist alles meistens ziemlich einheitlich. So. Ich habe hier noch ein paar Beispiele mitgebracht. Palindrome der Länge 4 zum Beispiel. Ein Palindrom ist ein Wort, das man in der Mitte durchschneiden kann und das dann quasi gespiegelt selber ergibt. Also ein Beispiel wäre A, B, B, A, was man hier verwenden könnte. Ein Palindrom, das die Länge 5 hat, wäre zum Beispiel das Wort Radar. Kann man auf jeden Fall viel Zeit drin versenken, ein paar nette reguläre Ausdrücke zu finden. Was auch funktioniert, sind reguläre Ausdrücke für IPv4-Adressen, die quasi entsprechend ja, aus den jeweiligen, also die entsprechend aus den jeweiligen Kombinationen von Ziffern, Punkt etc. bestehen können. Was auch funktioniert, sind ActivityPub-Usernamen und das sieht dann alles auch entsprechend, ja, schwer zugänglich aus, sag ich mal. Und auch hier kann es natürlich sein, dass je nachdem, wer diese regulären Ausdrücke implementiert, das vielleicht nicht so zu 100% einer Spezifikation entspricht, wie man eigentlich dachte. Also was auch sehr spannend ist, sind zum Beispiel Mailadressen als regulärer Ausdruck und das kann dann beliebig, komplex wäre eigentlich das falsche Wort, aber kompliziert im Kopf werden. Dementsprechend ist es auch total normal, von regulären Ausdrücken sehr verwirrt zu sein. Und dementsprechend kann man auch seinen Computer sehr gut damit verwirren. So, jetzt haben wir quasi unser Rüstzeug für reguläre Ausdrücke und können ein bisschen darüber reden, wie wir all das, was wir gerade gelernt haben, nutzen können, um einen Denial of Service zu erzeugen. Die grundsätzliche Idee, warum wir eigentlich reguläre Ausdrücke verwenden, ist, dass wir damit so ein bisschen Input-Validation und Filtern machen wollen. Also ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwo auf einer Webseite seid, gebeten werdet, eure Mailadresse einzugeben, dann wird da überprüft, okay, sieht diese Mailadresse aus wie eine Mailadresse oder wie ich eben hatte mit IPv4-Adressen. Wenn wir IPv4-Adressen erreichen wollen, sieht diese IPv4-Adresse aus, wie eine IPv4-Adresse aussehen sollte. Dementsprechend sind so reguläre Ausdrücke eigentlich schon cool, um sowas zu verwenden. Ich sagte ja eben auch, je weniger komplex etwas ist, desto schöner ist es quasi und desto weniger anfällig für Probleme höherer Komplexitätsklassen ist ein Problem. Hier ist allerdings die Idee, dass wir quasi diesen regulären Ausdruck, der diese Input-Validation macht oder irgendwie filtert, für einen Denial-of-Service ausnutzen. Das funktioniert, indem wir einfach die RegEx-Engine der jeweiligen Programmiersprache angreifen, die entsprechend im Hintergrund auch endliche Automaten verwendet. Was ich an der Stelle aber wichtig finde und noch nicht so sehr erklärt habe, sind nämlich die nicht deterministischen endlichen Automaten, die hier quasi eine Rolle spielen. Denn wir haben die Evaluierung der nicht deterministischen Wege mit sogenannten Backtracking und eine rekursive Ausführung, was im Endeffekt dazu führt, dass alle Wege ausprobiert werden. Und das können schon ein paar werden. So, ich habe hier nämlich auch ein Beispiel mitgebracht, nämlich der reguläre Ausdruck A plus und dann plus. Das heißt, wir haben mindestens ein A und können dahinter eine beliebige Anzahl machen und diesen Ausdruck haben wir nochmal in Klammern geschrieben. Das ist dann eine Gruppierung und das heißt, für unseren Ausdruck können wir quasi nochmal beliebig viel gruppieren. Und hier haben wir dann auch einen endlichen Automaten, der nicht deterministisch ist, der das entsprechend evaluieren kann. An der Stelle habe ich jetzt mal nur die A's eingetragen und nicht das weitere Alphabet, aber quasi für alle Zeichen, die nicht A sind, landen wir ja nochmal im Startzustand, weil das ist dann entsprechend ein nicht akzeptierter Ausdruck. Und bei der Evaluierung gehen wir jetzt quasi jeden Weg parallel, was dann entsprechend dazu führt, dass wir für eine Eingabe mit Länge n 2 hoch n Möglichkeiten haben. Das ist für kleine Ausdrücke, wie sie hier zum Beispiel im Titel stehen, auch eher so harmlos. Für 11 A's ist es auch immer noch eher harmlos. Für 2 hoch 23 bzw. 23 Möglichkeiten wird es nicht mehr ganz so harmlos. Deshalb war ich auch ein bisschen traurig, dass ich nicht so viele Zeichen bei Pretalks eingeben konnte, weil das Ausrufezeichen dann wahrscheinlich auch dazu führen könnte, dass hier etwas schwierig wird, auch wenn ich davon ausgehe, dass sollte dort ein regulärer Ausdruck zur Filterung verwendet werden, man diesen eventuell nicht so leicht kaputt machen kann, hoffentlich. Was man an der Stelle aber noch mitnehmen kann, wenn wir irgendwo exponentielles Wachstum haben, ist es immer schlecht für Laufzeiten und wollen wir, wenn es geht, beim Programmieren eigentlich vermeiden. Einfach weil dadurch sehr viele Wege gegangen werden, was sehr viel Rechenpower kostet und dann irgendwann sehr, sehr langsam wird. Also, während der Talk-Vorbereitung habe ich mir dann den Ausdruck angeschaut für A++. Und wenn die Eingabe nur aus A's besteht, dann ist es auch vergleichsweise ungefährlich, weil das sich sehr schnell evaluieren lässt, weil da keine Parallelität notwendig ist. Wenn wir aber böser werden, let's get more evil, und eine andere Eingabe geben, dann sieht das nicht mehr ganz so lustig aus. Und zwar machen wir jetzt einen kleinen Live-Test. Das hier ist die Programmiersprache Python, wo ich entsprechend etwas vorbereitet habe. Also das ist auch der Code, den wir jetzt ausführen werden. Wenn das Pattern matcht, dann bekommen wir einen Fehlerchance 23 zurück. Und dann gehen wir hier auch mal direkt rein. Hier habe ich mein Python-Skript drin. Und wenn wir hier einfach eine beliebige Anzahl an A's eingeben, dann ist das cool. Dann sind wir bei Fehlerchance 23. Wenn ich dann hier noch ein B eingebe, dann, upsie, stehe ich von einem Terminal, das ein bisschen gebraucht hat. Wenn wir das aber mal noch so ein bisschen verlängern, ein bisschen rausschieben und das eingeben, dann würde ich hier eine ganze Weile stehen. Wir können mal einen kurzen Blick drauf werfen, was hier eigentlich gerade passiert. Dann sehen wir, dass meine Videoaufnahme ein bisschen CPU kostet, aber was halt noch mehr CPU kostet, ist unser nettes Python-Skript hier, das quasi ja gerade so ein bisschen meine CPU belastet. Hier ist es dann gerade auch ein bisschen hochgesprungen und dementsprechend blockiert es gerade einfach einen Prozess auf meinem Laptop, lässt die CPU ein bisschen glühen, was an sich erstmal nicht schlimm ist, aber angenommen, das wäre jetzt zum Beispiel eine externe Anwendung oder eine Anwendung clientseitigen Browser oder so, dann wäre das nicht mehr ganz so angenehm, wenn hier einfach die ganzen Ressourcen zugeballert werden. Brechen wir mal ab, nicht, dass mein Rechner noch zu viel zu tun hat. Genau, das wäre dann quasi ja das Live-Beispiel dazu gewesen. Kann man auch gerne zu Hause nachmachen mit seinem eigenen Rechner und den quasi ja ein bisschen als Heizung verwenden. Tatsächlich gibt es dazu auch ein paar bekannte Angriffe. Es gab zum Beispiel einen 34-minütigen Ausfall von Stack Overflow in 2016 durch den hier gezeigten regulären Ausdruck, der eine Veroderung mit sich bringt. Die Idee war an der Stelle, dass man am Anfang und am Ende eines Strings entsprechenden Unicode entfernt. Das ist einfach eine Form von Input-Validierung, damit da einfach nicht irgendwie random irgendwelcher Unicode reingeworfen wird. Es gibt vulnerable JavaScript-Funktionen in entsprechenden Bibliotheken, hier für Accepts Language, in einem HTTP-Header, wo entsprechende Input-Validierung durchgeführt wurde, oder entsprechend auch in einer weiteren JavaScript-Bibliothek, die Moment heißt. Die Leerzeichen hier sind Absicht. Das ist nämlich das, was dazu geführt hätte, dass man die Regular Expression Denial of Service ausgelöst hätte, selbst Prinzip. Hier, dass man einfach ja einen random Input in eine entsprechende Länge reingibt und damit quasi die Regex Engine überfordert. Und das ja kann durchaus auch in the wild passieren. Und das ist ein bisschen, ich will nicht sagen lustig, weil solche Angriffe sind eigentlich nicht unbedingt lustig. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass all diese Angriffe in oder um 2016 durchgeführt wurden bzw. bekannt wurden. Generelle Gefahreneinschätzungen würde ich an der Stelle auch mal noch machen und basierend auf den existierenden Angriffen, die ich finden konnte, die tatsächlich zu einem Ausfall geführt haben, ist die Gefahr meiner Einschätzung nach eher gering. Was interessant sein könnte, wäre clientseitig die Verfügbarkeit von Anwendungen einzuschränken, also indem man quasi einen Webbrowser von einem Client überfordert, was beispielsweise ganz nett wäre, wenn man Input-Fields hätte und die entsprechend als Query-Parameter angeben könnte und dann quasi einen Link an Menschen verschickt, der dazu führt, dass der Browser einfriert, was jetzt nicht schön ist, aber jetzt auch nichts ist, was wirklich gefährlich ist. Da sind die Serverausfälle, wenn serverseitig etwas validiert wird, schon ein bisschen kritischer zu betrachten wie der Stack Overflow-Ausfall. Ja, ich habe auch ein nettes Paper gefunden, was das untersucht hat, wo quasi das Node.js und Python-Ökosystem untersucht wurde auf diese vulnerablen Regular Expressions. Und da gab es wohl schon einiges zu finden. Nichtsdestotrotz würde ich die Gefahr dennoch eher als gering einschätzen und eher so als lästiges Übel, was man vermeiden kann. Oder als lästigen Bug, den man einfach vermeiden kann, wenn man ja entsprechend versucht, sauber zu programmieren, was bei RegExes super schwierig sein kann und worin ich auch nicht perfekt bin. Sicherlich nicht. Und ich glaube, jeder, der sagt, ich bin gut in RegExes, hat irgendein Geheimnis. Falls hier Leute zuhören, die gut in RegExes sind, sagt mir, was ihr macht oder warum ihr gut in RegExes geworden seid. Das würde mich sehr interessieren. So, dann gehen wir zu den Abwehrmöglichkeiten. Die Programmiersprache kann was für uns machen, indem wir einfach einen Timeout für RegExes haben oder eben nicht diesen Backtracking- oder Recursion-Algorithmus verwenden, um RegExes zu validieren, was an sich cool ist, wenn die Programmiersprache das zur Verfügung stellt, was aber, wie wir gesehen haben, eben häufig nicht der Fall ist, gerade bei sowas wie Python und Node.js, was sehr häufig verwendet wird. Oder wir können als programmierende Personen versuchen, gewisse Anti-Pattern zu vermeiden, die in RegExes auftreten können. Anti-Pattern sind zum Beispiel Gruppierungen mit Wiederholungen und innerhalb dieser Wiederholungen haben wir dann noch weitere Wiederholungen oder Veroderungen oder eben entsprechende Veroderungen, die sich aber teilweise überschneiden. Ich habe hier auch ein paar Beispiele mitgebracht, die zum Beispiel von OWASP auch so aufgeführt werden. Also wie ihr später sehen könnt, Referenz 6 ist die Referenz zu OWASP, die sich sehr tief mit IT-Security beschäftigen. Und hier haben wir dann entsprechend Beispiele für diese Anti-Pattern. Man kann das alles validieren. Es gibt zum Beispiel Online-Tools, die das überprüfen können und die basieren im Grunde genommen auf einer statischen Analyse von einer Regular Expression, mit der man more or less gut erkennen kann, ob ein regulärer Ausdruck anfällig ist für Regular Expression Denial of Service. Dann gibt es generell natürlich noch Empfehlungen für RegExes. Generell, die sollen das Leben erleichtern und nicht erschweren, beispielsweise für Eingabevalidierung oder wenn einfach von extern irgendwelche Werte reinkommen und man wissen möchte, ob die gerade passen oder nicht oder formal betrachtet, ob die reguläre Sprache, die ich dort ein Wort, das ich erhalte, ob das zu einer regulären Sprache bzw. zu einer regulären Grammatik gehört, die ich eigentlich abbilden möchte. Und dafür sind RegExes gut und dafür können die auch weiter verwendet werden. Man sollte idealerweise auch ein Verständnis dafür bilden oder sich zumindest damit beschäftigen, was eine RegEx warum tut. Da gibt es entsprechend auch Tools wie RegEx 101, die entsprechend auch erklären können, was eine RegEx gerade macht, um einfach so ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, hey, was passiert hier eigentlich gerade? Und RegExes sind einfach nur ein Tool im Werkzeugkasten, den wir zur Verfügung haben, verwendet, wenn es quasi angebracht ist, zum Beispiel für Eingabevalidierung. Es ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss in dem Sinne, weil der Gedanke aufkommen könnte, okay, ich könnte versehentlich ein RegEx Denial of Service verursachen, ich kann jetzt keine RegExes mehr verwenden. Das ist eigentlich die falsche Herangehensweise, in meinen Augen zumindest. Und der Gedanke, okay, wie vermeide ich das und wie gehe ich sinnvoll mit RegExes um, ist in meinen Augen der bessere Weg in dem Fall. Dann habe ich natürlich noch den obligatorischen XKCD dabei, der in diesem Fall auch sehr aussagekräftig ist. If you're having perl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, so I used regular expressions, now I have 100 problems. Das drückt es teilweise auch sehr aus. XKCD hat quasi für jede Lebenslage in der IT einen entsprechenden Comic da. Perl können wir an der Stelle mit jeder beliebigen Sprache ersetzen, die wir verwenden wollen. So, dann habe ich noch ein paar Referenzen, durch die ich mal einfach ganz kurz durchklicken werde. Wo hier übrigens auch das entsprechende Skript ist. Die Folien werde ich im Pre-Talks hochladen. Und an dem Punkt möchte ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit danken. Ich bin auch, denke ich, verfügbar für Fragen. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch im Fediverse schreiben oder mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr lieber Mail-Kontakt haben wollt, in dem ich auch Fragen beantworten kann. Und in dem Sinne, Dankeschön und ja, eine einen frohen Rest des Jahres. Bis dann.
Hi und willkommen zum Q&A, zum Talk von Lea Rain. Mein regulärer Ausdruck ist böse. Wir haben ein paar Fragen und als allererstes mal eine Anmerkung aus dem Chat, dass man einen regulären Ausdruck der Form \D1,3 immer mal wieder in Filmen sieht, um IP-Adressen auszudrücken. Aber da kannst du uns ja sicher sagen, dass das eher schwierig ist, oder? Warte mal, hörst du mich? Kannst du mich hören?
Ja.
Ah, okay. Mein Audio war, glaube ich, falsch eingestellt. Nochmal. Man sieht ja in Filmen immer mal wieder auch reguläre Ausdrücke oder Ergebnisse von regulären Ausdrücken aufploppen, wie zum Beispiel den Regex \D 1-3 für IP-Adressen. Allerdings ist das eher suboptimal.
ja, das ist definitiv eher suboptimal und erhöht, glaube ich, nicht unbedingt das Verständnis für reguläre Ausdrücke, genauso wenig wie quasi irgendwelcher Kommandozeilen-Output für Hacking verwendet wird, was auch nicht das Verständnis erhöht, wenn jemand in einer Kommandozeile, in einem Programm, in irgendeinem Editor, in irgendeiner Zeile etwas ändert und flupp, ist alles gehackt. Also tatsächlich ist es vielleicht auch so ein bisschen ähnlich mit regulären Ausdrücken in Filmen, wobei ich die tatsächlich selbst noch nicht so häufig gesehen habe. Aber was IP-Adressen angeht, ist der reguläre Ausdruck dann ja auch schon ein kleines bisschen komplexer. Und da ist es halt irgendwo einfach wichtig, den Weg zu finden, dass der Ausdruck so, wie es gewünscht ist, gematcht wird. Und eben nicht irgendwas gematcht wird und dabei noch irgendwas dabei ist, was quasi nicht gematcht werden sollte.
Aber das ist ja auch insgesamt so eine Abwägung, die man da machen muss zwischen mein Ausdruck matcht präzise und exakt nur auf das, was ich matchen will, und mein Ausdruck ist so kompliziert, dass den zu evaluieren eine längere Zeit dauert.
Ja, das ist korrekt. Das ist durchaus dazu diesen ja gewissen Optimierungen kommen kann, dass ich als Programmiererin die Verantwortung dafür habe, genau darüber nachzudenken, okay, wann sollte dieser Ausdruck matchen und wann eben nicht. Also was jetzt zum Beispiel IP-Adressen angeht, gibt es da ja zum Glück auch eine ja ziemlich genaue Definition in einem RFC. Bei Mailadressen ist es ja im Grunde genommen ähnlich. So dass das dann quasi so ein bisschen als Blaupause verwendet werden kann. Und das sind dann quasi diese Standardfälle, für die es häufig schon reguläre Ausdrücke gibt, die schon vorgefertigt sind, die viele Leute schon verwendet haben und die man dann entsprechend auch nutzen kann und im besten Fall auch verstehen sollte, was da passiert. Da empfehle ich dann auch solche Tools wie regex 101, die entsprechend auch reguläre Ausdrücke erklären können, damit die Person, die vor einem Rechner sitzt, in der Lage ist zu verstehen, hey, was wird hier eigentlich gemacht und wie funktioniert das?
Apropos Optimierung, ist es möglich, durch die Wahl der Programmiersprache einen Redos teilweise oder sogar komplett zu umgehen?
Da kann ich nur mit einem eindeutigen Jein antworten. Es kommt an der Stelle nämlich auf die dahinterliegende Regex-Engine an, also der Teil der Programmiersprache oder die Bibliothek, die reguläre Ausdrücke im Endeffekt auswertet. Und da kommt es darauf an, ob die so implementiert ist, dass diese Rückreferenz und Rekursion auftritt oder nicht. Für viele bekannte Programmiersprachen ist es so implementiert, weil das natürlich auch in anderen Fällen eine gewisse Optimierung ist. Und da sind wir auch wieder bei dieser Frage Optimierung versus Komplexität und wie die Person vor dem Rechner das am besten entscheidet. Aber die Wahl der Programmiersprache kann etwas daran ändern. Es gibt beispielsweise Regex-Engines in Rust oder Go oder in C++ gibt es auch eine Regex-Engine, die das nicht implementiert hat. Aber gerade was so
Ich will nicht sagen, dass Go oder Rust und ähnliche Sprachen nicht so bekannt sind, aber gerade solche Sprachen, die häufig im Web-Kontext verwendet werden, wie JavaScript oder quasi so eine Allrounder-Sprache sind wie Python, da ist es dann so, dass die Sprachen bzw. die Regex-Engines an sich vulnerabel dazu sind. Aber ich würde jetzt nicht die Wahl der Programmiersprache davon abhängig machen, ob da ein Redos auftreten kann. Dafür ist das Problem einfach nicht groß genug. Es ist halt einfach etwas, was im Hinterkopf behalten werden sollte, wenn Regexes geschrieben werden.
Du hast ja als weitere Möglichkeit, ein Redos zu vermeiden, hast du ja eine statische Überprüfung in deinem Talk erwähnt. Wie funktioniert so eine statische Analyse? Dann hat man da einen Regex, der einen Regex passt, um zu gucken, ob dort bestimmte problematische Ausdrücke drin sind?
Im Grunde genommen, also ich habe das entsprechende Paper dazu auch noch in den Slides drin, wenn sich da jemand genauer einlesen möchte. Im Grunde genommen sind ja bestimmte Regex-Pattern bekannt. Und diese Regex-Pattern können ja auf regulären Ausdrücken, die in Code gefunden werden oder die einfach so als Eingabe verwendet werden, überprüft werden. Also es ist im Grunde genommen eine gewisse Art des Parsens, aber nicht so, dass die Regexes an sich ausgewertet werden und damit getestet werden, wobei das natürlich auch ein Ansatz wäre.
In deinem Live-Beispiel hattest du ja ganz viele A's und dann ein B am Ende. Macht dieses B da einen Unterschied? Braucht man das bei Python ansonsten die Überprüfung wegoptimiert?
Im Grunde genommen ist die Überprüfung ja sonst quasi, dass ich immer in einem akzeptierten Endzustand bin. Das B sorgt allerdings dafür, dass ich eben nicht in einem akzeptierten Endzustand bin und alle Wege, die gegangen werden können, bis das B erreicht wird, überprüft werden müssen. Also ich hatte auf meinen Slides ja quasi auch diesen Automaten für den Ausdruck. Da waren sehr viele A's drauf. Ich habe da jetzt nicht die Rückkehr zu dem nicht akzeptierten Zustand für den Rest des Alphabets eingezeichnet, aber im Grunde genommen sorgt das B dafür, beziehungsweise sorgt das B am Ende dafür, dass quasi der Weg zurückgegangen wird und die Validierung für alle Wege parallel erfolgen muss, beziehungsweise nicht parallel, sondern entsprechend rekursiv, je nach Implementierung eben.
Das heißt, ohne das B ist man immer in einem erfolgreichen Zustand und mit dem B erst quasi tut das Backtracking dann auftreten.
Genau, wenn ich also alles außer A im Grunde genommen und das war in dem Fall dann entsprechend das B.
Etwas mehr generell gefragt, woher weiß ich denn, ob ein Regex für mein Problem geeignet ist und wann kann ich Regex überhaupt sinnvoll verwenden? Oder muss ich jetzt einfach immer Angst davor haben, dass ich, wenn ich ein Regex irgendwo verwende, ich einer Redos-Attacke unterliegen könnte?
Also im Grunde genommen ist die Einsatzmöglichkeit gerade so im Bereich Input-Validierung oder ich erhalte also Input-Validierung von Usern oder ich erhalte von einem anderen Programm etwas und möchte überprüfen, ob das entsprechend passt oder ich möchte in einem bestimmten Pattern, beispielsweise IP-Adressen, überprüfen, ob etwas, ob eine spezielle Eigenschaft, was weiß ich, fängt die mit 1 und 2 an oder mit 10 oder so, dass das eben erfüllt ist, dass da quasi noch so eine genauere Präzisierung stattfindet. Für solche Dinge sind Regexes eine tolle Sache, die sicherlich zur Problemlösung beitragen können. Also das sind eben diese klassischen Fälle der Input-Validierung, wenn ich sowieso schon ein sehr genaues Muster habe, dem etwas folgen muss. Und da gibt es teilweise auch schon Bibliotheken, die das entsprechend implementieren oder so eine Validierung an sich schon vornehmen, die im Endeffekt dann auch wieder auf Regexes beruhen, die in dem Fall dann auch entsprechend diese Aufgabe schon übernehmen. Und ansonsten sind Regexes natürlich ein schöner, ja, Brain-Teaser und ein Thema, was man sicherlich overengineeren kann und wo man in der Lage ist, in ein tiefes Rabbit Hole zu fallen.
Ja, sicher, man kann bestimmt bei sehr vielen Regexen dann auch in die Richtung von Code-Golf gehen, also versuchen, einen bestimmten Ausdruck in so wenig Zeichen wie möglich funktional darzustellen.
Genau.
Irgendeine Frage hatte ich noch, aber sie ist mir jetzt leider entfallen.
Ja,
Ich glaube, ich schaue noch mal, ob es sonst noch Fragen gab. Ansonsten war es das, glaube ich, dann.
Ansonsten kann ich auch sehr gerne noch mal auf meine letzte Slide verweisen und den Mastodon-Handle und meine Mailadresse, falls jemand noch im Nachhinein mehr Fragen hat oder Anregungen oder Wünsche.
Genau. Dann würde ich mich bei dir bedanken für diesen tollen Talk. Danke, dass du hier warst und Fragen beantwortet hast.
Ja, danke schön für die Fragen und danke, dass ich hier sein konnte. Und ich wünsche allen, die hier zuschauen, noch einen wundervollen Tag und ein tolles Feiertags. Dankeschön.